Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts. In ziemlich genau, ganz genau 3 Monaten ist Fußball-Europameisterschaft und der Wahnsinn bricht sich schon Bahn. Die freudlose Republik schlägt eine erste Schneise des Missvergnügens. Berliner Polizisten wird es verboten sein, an ihren Dienstfahrzeugen, an ihrer Dienstkleidung, an ihren Dienstdings eine Deutschlandfahne zu haben oder so ein Fähnchen zu wackeln auf der Fanmeile, weil das nicht neutral sei, sagt der Berliner Senat.
Oh mein Gott, das ist ja eine echte Katastrophe. Schneise des Missvergnügens, finde ich aber eine sehr schöne Formulierung. Hallo Blome, auch Ihnen herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich sehe, dass die echten, wichtigen Themen Sie umtreiben. Die Welt kommt in die Brüche und alles fliegt uns um die Ohren. Aber Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob an Berliner Polizeiautos Deutschland fahren hängen können. Vielleicht können die Berliner Polizisten Deutschland flaggige Socken tragen und Unterhosen und Unterhemden und Bettwäsche und ich weiß nicht was alles. Ich brauche ehrlich gesagt keine Flagge am Polizeiauto.
Ich glaube, Sie unterschätzen die Größe und Tragweite und die Bedeutungsschwere dieses Themas. Und das meine ich jetzt mal absolut unironisch. Wenn noch nicht mal das möglich ist in einem verunsicherten Land, das sowieso nicht ganz genau weiß, wie es in dieser neuen Weltordnung sein soll, wo es sein soll, was es sein soll, noch nicht mal schafft, bei so einem Fußballfest, und das wird es ja, einfach vorzuleben, dass das Land stolz, die Leute im Land stolz ein bisschen auf sie sind und der Staat übrigens auch stolz auf den eigenen Staat ist. Und das sind halt Staatsdiener. Und die dürfen dann die Flagge nicht zeigen, weil wir müssen neutral sein. Die spinnen doch.
Die Polizei ist aber die Berliner Polizei und nicht die deutsche Polizei.
Ah, Berlin ist nicht Deutschland.
Doch.
Ich dachte, Kreuzberg sei nicht Deutschland.
Mein Gott, machen Sie doch mit der Deutschlandfahne im Rahmen des rechtlich Möglichen, und das ist viel, alles, was Sie wollen, und lassen Sie doch den Unsinn. Ehrlich gesagt, mir ist es zu doof. Aber ich meine, ich würde gerne in dem Zusammenhang, wir sind ja hier in einem Podcast, das heißt, das ist ein Hörmedium und kein Sehmedium. Das ist jetzt in diesem Moment ein bisschen schade, denn ich habe was mitgebracht, was ich gerne allen zeigen würde.
Ich halte es mal hoch.
Der Kollege zeigt es in die Kamera, man kann es sich dann im Internet angucken. Das ist das T-Shirt der deutschen Nationalmannschaft.
Man nennt es Trikot, nur für unter Fußballfans.
Also
unter Fußballfachleuten.
Man sagt Trikot, gar nicht
nennt
T-Shirt?
Man nennt es nicht T-Shirt. Und es ist irgendwie dann doch was für den Podcast, weil es natürlich himmelschreiend.
Es ist lila-blau.
Nein, es ist nicht lila-blau, es ist pink verlaufend Magenta. Ins Lila.
Ja, also von Magenta in Blau sozusagen verlaufend und man denkt irgendwie, ja gut, was soll das und so. Bis man durch eine kleine Recherche feststellt, es handelt sich um die offizielle Flagge der Bisexuellen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trägt jetzt die offizielle Flagge der Bisexuellen. Und das eröffnet einen so weiten Diskussions- und Assoziationsraum, dass ich fast an der Stelle das Thema schon beenden würde und es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, überlasse, darüber nachzudenken, was das wohl bedeuten kann.
Die Regenbogenfarben auf der Kapitänsbinde waren nicht genug. Diese Mannschaft geht einen entschlossenen Schritt weiter, dank des DFB, wo ich übrigens wette, dass die ganzen alten, kalkrieselnden Herren an der Spitze das nicht wussten.
Ja, oder eben sie wussten es und wollten Ihnen und mir ein
was
Zeichen
Modernes,
geben.
Genau.
Ja.
Jetzt mal was
ein
Ernstes.
Ein Zeichen, aber was auch mit Farben zu tun hat. Und das ist jetzt echt eine tolle Überleitung.
Würde der Papst Farben auch tragen?
Der Papst trägt eben nur weiß. Und das ist auch richtig so. Und der Papst trägt, glaube ich, vor allen Dingen tatsächlich immer weiß, nicht? Und er hat jetzt den Ukrainern im übertragenen Sinne geraten, die weiße Fahne zu hissen.
Ukrainer sollen einen Papst hissen, meinen Sie?
Im Krieg gegen Russland. Und das hat die FAZ dazu gebracht. Ich muss das mal eben vorlesen. Papst Franziskus hat mit Einlassungen zum Krieg in der Ukraine abermals für Verwunderung und Entsetzen gesorgt. So weit sind wir also schon gekommen, dass der Papst, also das ist ja bekanntlich ja Christentum und so, wir erinnern uns, Christentum halt auch die andere Wange hin, liebe deine Feinde und so, Christentum. Wenn der dazu aufruft, tatsächlich die Waffen niederzulegen, dann sorgt das für Verwunderung und Entsetzen. Ist auch erstaunlich.
Ja, vielleicht hätte der Papst, der ja einer mehr als 2000 Jahre alten Institution vorsteht, ein bisschen in die eigene Geschichte, in die gar nicht allzu ferne, zurückblicken sollen, um zu erkennen, dass bei Großkonflikten zwischen Staaten in Europa, zwischen Völkern vielleicht auch, der Papst besser die Klappe hält. Denn sonst hätte er sich daran erinnert, wie sein ich weiß nicht wie viel Vorgänger, sich hingestellt hat und sich gegenüber den Nazis positioniert hat und den Zweiten Weltkrieg.
Der Pacelli-Papst, der berühmte.
Ja, und das ist schon ziemlich schief gegangen. Mindestens mal im Nachgang kann man das sagen. Das hätte man damals allerdings auch schon wissen können. Genauso wie das hier total schief
geht. Was sie jetzt machen, ist eine echte Perversion. Das muss ich wirklich sagen, weil die Positionierung des Pacelli-Papstes, der berühmte Stellvertreter im Dritten Reich, ist sehr, sehr komplex und übrigens nicht so einfach, wie Sie jetzt offenbar meinen. Aber sie hat mit dem Thema, über das wir jetzt hier sprechen, überhaupt nichts zu tun. Dieser Papst, wenn man sich mal ein bisschen mit ihm beschäftigt, kümmert sich sein ganzes Leben lang mit der Frage von Krieg und Frieden. Er steht tatsächlich einer Institution vor, die sich seit über 2000 Jahren mit der Frage beschäftigt, wie Menschen auf diesem Planeten halbwegs friedlich, vielleicht sogar in Liebe miteinander leben können. Wenn dieser Mann nun sagt oder darauf hinweist, dass in der Ukraine möglicherweise der Zeitpunkt gekommen ist, die Kämpfe einzustellen, auch auf der Seite der Verteidiger gegen diesen Angriff, darauf dann zu reagieren, mit Verständnislosigkeit, Entsetzen, Abscheu. Ja, Frau Strack-Zimmermann, das oberste deutsche Flintenweib, hat gesagt, sie schäme sich als Katholikin. Wo ich sage, vielleicht hat sie nicht verstanden, was es bedeutet, Katholikin zu sein.
Ich gucke nicht in den Glauben von Frau Strack-Zimmermann. Politisch betrachtet hat der Papst sich komplett in den, Achtung, weißen Schnee gelegt. Denn er hat versucht, seine moralische Instanz, die moralische Instanz, die er ist, in einen Konflikt einzubringen, der mit den Kategorien der katholischen Kirche nicht zu lösen ist. Denn halt doch einfach die andere Wange hin, ist halt kein gutes Ding, wenn gegenüber ein russischer Soldat steht, der schon 3 Kinder getötet und 4 Frauen vergewaltigt hat.
Ja, Herr Blome.
Insofern, ja, aber darum geht es doch jetzt. Machen wir es doch einfach mal praktisch.
Frieden können Sie immer nur mit Ihren Feinden schließen. Das ist halt so. Wenn das kein Feind wäre, müssten Sie keinen Frieden mit ihm schließen. Der Papst hat gesagt, ich glaube, dass derjenige der Stärkere ist, der die Lage begreift, der an die Bevölkerung denkt, der den Mut zur weißen Flagge, zur Verhandlung hat. Und dann hat er auch gesagt, verhandeln ist nie eine Kapitulation. Es ist der Mut, das Land nicht in den Selbstmord zu führen. Wissen Sie, Sie können das ja politisch anders bewerten, aber dem Mann die moralische Berechtigung abzusprechen, sich überhaupt dazu zu äußern, ist natürlich wirklich, zeigt nur, halten Sie mal ganz kurz inne und überlegen Sie mal, wo Sie selber hingekommen sind, wenn Sie dem Chef der Katholiken die Berechtigung absprechen, so etwas zu sagen.
Moment, stopp, jetzt haben Sie mich falsch verstanden. Ich spreche dem Papst nicht ab, sich zu äußern, meinetwegen auch Vorschläge zu machen, aber ich nehme mir das Recht heraus, zu sagen, dass das wirklich grober Unfug und beinahe bösartig ist, was er da vorschlägt. Dass ich es zumindest so sehe. Und dann kommen Sie zurück und sagen, der Mann ist aber Papst. Mit dem dürfen Sie jetzt nicht so hart umspringen. Und jetzt müssen Sie mir mal erklären, warum ich den Papst nicht kritisieren darf.
Sie können den Papst kritisieren, wie Sie wollen, aber die Art und Weise, wie Politiker und Medien ihn hier in die Ecke gestellt haben, ist schon erstaunlich. Das bedeutet, so eine Art, sowas wie moralische Autorität gibt es offensichtlich gar nicht mehr. Ich stelle das einfach nur mal so fest. Ich finde das interessant. Für mich, komischerweise, ist das anders. Ich bin nicht mal katholisch. Für mich hat sozusagen, wenn der Papst zu Themen von Frieden und Krieg und so sich äußert, dann höre ich besonders hin. Dann höre ich mehr hin, als wenn jetzt Joachim Gauck darüber redet oder andere Leute, denen ich weniger moralische Autorität zutraue. Und den nehme ich bewusst, weil er nämlich als Protestant einer ist, der immer Bundeswehrfahnen geküsst hat, wenn man sie ihm hingehalten hat. Und wenn man ihn gelassen hätte, hätte er auch noch Kanonenrohre gesegnet, weil er gesagt hätte, Hauptsache, sie schießen in die richtige Richtung. Solche Christen gibt und gab es auch immer. Der hier ist halt anders. Er heißt ja auch nicht umsonst Franziskus, wenn Sie sich mal erinnern, an wen er sich da anlehnt. I don't know. Mir ist das halt sehr sympathisch und ich nehme das ernst, wenn er das sagt.
Nein, das ist auch Ihr gutes Recht. Nur bin ich überrascht, dass Sie die katholische Kirche als Instanz heutzutage in der Gegenwart noch ernst nehmen, denn das fällt mir extrem schwer nach all dem, was die sich in der jüngeren Vergangenheit so geleistet haben und vor allen Dingen, wie sie mit diesen Verfehlungen umgehen und mit welcher Vorgestrigkeit sie immer noch quer zum liberalen, gesellschaftsfortschrittlichen Strom so stehen. Und wenn es heißt, Mut zu verhandeln, ja, den brauchen Sie wirklich, wenn Sie mit Wladimir Putin verhandeln wollen, der ja sofort tags drauf, Zufall, die Antwort gegeben hat. Ja, verhandeln könne man. Der hat sich jetzt gar nicht auf den Papst bezogen, aber in einem anderen Interview gesagt, ja, verhandeln, das könne man schon, aber natürlich nur auf Basis dessen, was da jetzt schon passiert sein. Das ja, heißt,
vollkommen richtig. Er hat gesagt, man verhandelt sozusagen vor dem Hintergrund der jetzt bestehenden Realität. Während Selenskyj sagt, wir verhandeln natürlich vor dem Hintergrund und des Umstands, dass halt die Russen sozusagen erstmal abgezogen sein müssen aus der Ukraine und von der Krim, wo man sagt, nee, das ist irgendwie...
Also was immer, wie immer realistisch diese Position sein mag von Herrn Selenskyj, die von Putin ist grotesk, weil er sagt, wir haben einen Krieg begonnen, jetzt sind wir so und so weit gekommen, das kriegen wir mal in jedem Fall und dann verhandeln wir noch über mehr.
Das wissen Sie doch gar nicht. Das zeigt doch nur, wie ich finde es echt interessant. Das heißt sozusagen, diese Grundbegriffe von Diplomatie oder von Friedenspolitik sind offensichtlich alle vollkommen aufgelöst. Denn natürlich würde verhandeln bedeuten, man verhandelt aus dem Ad-hoc heraus sozusagen. Man macht erstmal einen Waffenstillstand und dann ruhen die Waffen und dann verhandelt man aus der gegenwärtigen Situation heraus. Das meint man mit verhandeln. Und das ist übrigens auch mein Problem. Deshalb finde ich das auch gut, dass der Papst das jetzt gesagt hat. Ich finde gut, dass wir diese Gelegenheit nochmal haben, darüber zu sprechen. Mein Problem die ganze Zeit. Keiner von Ihrer Seite kann mir erklären, wohin dieser Krieg denn führen soll oder wie der enden soll, wenn nicht einfach irgendwann mal die Verhandlungen anfangen.
Sie werden nach wie vor zwei zum Verhandeln brauchen. Und in dem Interview hat Wladimir Putin übrigens auch noch gesagt, da könnte ja jetzt jeder kommen, jetzt wo der anderen Seite den Ukrainern die Munition ausgeht, jetzt wollten sie womöglich plötzlich verhandeln, nee, so hätte man ja nicht gewettet, jetzt wäre noch mal schön ein bisschen Krieg gemacht. Also, wie gesagt, wir können uns darauf einigen, der Papst ruft die Ukraine auf zu verhandeln, quasi einseitig Verhandlungen einzuleiten und sagt, dazu braucht man viel Mut. Und für den letzten Teil des Satzes würde ich sagen, da hat er recht. Da braucht man viel selbstmörderischen Mut.
Nein, er hat die Ukraine eben nicht zur Kapitulation aufgefordert. Er hat auch nicht gesagt, die Ukraine werde dann, müsse unbedingt ausgelöscht werden und so. All das sind wirklich unlautere Interpretationen und Weiterungen seiner Interviewäußerung, die er da im italienisch-schweizerischen Fernsehen gemacht hat, die unsere Journalistenkolleginnen leider alle sofort getan haben. Interessanterweise der Einzige, der mal wieder... da eine vernünftige Haltung hat, ich schäme mich selber fast ein bisschen, das zu sagen, ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der gesagt hat, ja, das ist ein besonderer Mann und die Idee Mut zu Verhandlungen, das sieht er auch so und man müsse sich mehr anstrengen, das Sterben im Krieg zu beenden. Denn das Problem ist, lieber Kollege Blome, Sie und Frau Strack-Zimmermann und alle Leute, die noch mehr Waffen, immer noch mehr Waffen und so, das führt einfach zu immer noch mehr sterben.
Aber dann habe ich eine Frage zum Abschluss dieses Themas. Ist aus Ihrer Sicht Verhandeln ein Selbstzweck? Oder sollte man Verhandlungen nur beginnen, wenn man auch wirklich die Aussicht hat, dass das zu einem fairen Ende führt?
Absolut richtige, korrekte Frage. Verhandeln ist tatsächlich im Krieg für mich Selbstzweck, wenn es das Sterben beendet. Denn einer, der tot ist, kommt nicht wieder zurück. Alle anderen Fragen, Grenzen, paar Kilometer hier, paar Kilometer da, können in der Zukunft noch geklärt werden. Der Tod ist ewig, Grenzen nicht.
Aber dann, mit der Logik, hätte die Ukraine in ihrem Sinne das Beste getan, wenn sie am ersten Tag gesagt hätte, okay, wir hören auf, sterben ist das Schlimmste, die kommen nie wieder, die Leute. Nee, das verstehen wir schon. Okay, du kannst nach Kiew, du kannst auch noch weiter nach Westen, wenn du magst. Hauptsache, es stirbt hier keiner.
Ihre Frage eben war eine ernste und auch würdige und gute Frage, die habe ich beantwortet. Jetzt polemisieren Sie schon wieder und ich finde das dem Thema nicht angemessen.
Also diese Frage, die zweite, die aus der ersten notwendigerweise folgt, beziehungsweise aus Ihrer Antwort nicht beantworten können.
Nein, es sprengt nur sozusagen Ihren polemischen Schwarz-Weiß-Rahmen. Außerdem ist es auch unsinnig, denn die Situation ist jetzt ja so, wie sie ist. Und ehrlich gesagt, diese Art von Debatten, hätte, Fahrradkette, das ist reine Zeitverschwendung. Das können wir irgendwie
uns. Ich glaube, das nächste Mal als ausgleichende Gerechtigkeit unterhalten wir uns, wenn wir uns über Putin, Ukraine und so weiter unterhalten, über die Parallelen Wladimir Putins mit Josef Stalin.
Das können wir gerne machen, da habe ich gar kein Problem.
Aber bei Stalin könnte einem noch jemand anders einfallen.
Ja, das wusste ich, dass Sie das jetzt machen. Das konnten Sie ja. Bitte, gerne. Bitte schön.
Nein, die Tür steht weit offen. Nein,
wichtig ist. Das ist ja nicht meins. Das ist ja Ihre These. Die Tür steht weit offen. Gehen Sie durch. Also bitte, wer ist für Sie noch ein anderer Stalin?
Oder vielleicht ja, im übertragenen Sinne.
Fast so schlimm wie Hitler? Wollen Sie das jetzt
sagen? Nein, das will ich nicht sagen.
Herr Weselski, der Chef der GDL.
Der Lokführergewerkschaft?
Der Lokführergesellschaft, der Hitler der deutschen Gewerkschaft.
Das haben Sie gesagt.
Ja, aber diese Vergleiche...
Stopp, wollen Sie das wirklich sagen? Weil es ist auf der Tonspur drauf und dann kriegt das Füße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Das war ja auch nicht meine These, das war eine satirische Überspitzung.
Ja, aber das sehen Sie dann bei Twitter wieder, das total ironiefähiges Medium. Total ironiefähiges.
Alles das jetzt. Regie, das wird alles mitgesendet. Auch dieses kleine Interludium wird mitgesendet, denn es zeigt, wie der Kollege Blome tickt. Er denkt immer nur an Twitter. Twitter ist nicht die Realität.
Also gut, dann bleibt alles drin, aber lassen Sie uns trotzdem zur Sache kommen. Und quasi der Hinweis führt ein bisschen weit weg, finde ich. Herr Wieselski lässt unablässig streiken, ohne Vorwarnung mittlerweile, was echt bösartig ist, weil er das Gefühl hat, nicht alle seine Forderungen sind bis aufs letzte i-Tüpfelchen erfüllt. Das ist seine ganze Begründung. Ich habe noch nicht alles, darum streiken wir weiter.
Wissen Sie was? Ich habe einen Zeitungsartikel.
Können wir uns darauf einigen, dass das der Befund ist im Moment? Seine Forderungen sind noch nicht zu 100% erfüllt und darum streikt er.
Er streikt, weil er der Meinung ist, dass seine Forderungen noch nicht in einem ausreichenden Maße erfüllt sind. Das ist, glaube ich, die Idee von Arbeitskampf. Wenn Sie das noch immer nicht gecheckt haben, dann sollten Sie es doch mal in Nordkorea versuchen.
Sie haben jetzt das Wort 100% durch ausreichend ersetzt.
Ja.
Mir war wichtig zu sagen, er hat noch nicht alles und darum macht er weiter.
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Und das ist nicht Kompromiss.
Ich stecke nicht im Kopf von Herrn Wieselski drin und deshalb kann ich Ihnen das nicht sagen, aber offensichtlich ist er als Chef seiner Gewerkschaft mit der Rückendeckung seiner Gewerkschaftsmitglieder der Meinung, dass sie im Arbeitskampf noch nicht das rausgeholt haben, was sie können und was sie wollen. Und deshalb streiken sie jetzt weiter. Das ist Arbeitskampf. Sonst, wie gesagt, ich sage nochmal, Nordkorea, da gibt es sowas alles nicht. China, da gibt es das auch nicht. Ich dachte, das ist diese freie Gesellschaft, die sie auch irgendwie toll finden und schützen wollen.
Aber Sie wissen schon,
ja,
dass das einzige Wort, um das sich alle arbeitsgerichtlichen Urteile zu Streiks rangt, das Wort Verhältnismäßigkeit ist, weil es nämlich kein Arbeitstarifgesetz gibt. Es gibt kein Arbeitskampfgesetz in Deutschland, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, soll sich die Politik mal schön raushalten. Darum haben die Gerichte die Aufgaben im Laufe der Jahrzehnte und Jahre übernommen, das auszutexten, was hier geht und was nicht geht.
Eben, und das Gericht hat gerade entschieden, dass die Gewerkschaft streiken darf. Danke für den Hinweis, Herr Kollege. Das heißt, es läuft alles so, wie es in unserem System gedacht ist.
Ja, ich glaube nur, dass das System, so wie es im Moment aufgestellt ist und funktioniert vermittels der Gerichte, etwas produziert, was nicht mehr geht. Was einfach also nicht dem Umstand gerecht wird, dass es mittlerweile kleine Spartengewerkschaften gibt, die dank der niedrigen Zahl ihrer Mitglieder unbegrenzt streiken können, weil sie es unbegrenzt finanzieren können und gleichzeitig unbegrenzt hohen Schaden anrichten können und das dann auch tun.
Ja, aber das ist jetzt ja nicht neu, die Geschichte mit Herrn Wieselski, das ist ja nun sein letzter Arbeitskampf. Er macht das schon seit Jahren. Er wurde auch schon vor Jahren von der Bild-Zeitung, für die Sie mal gearbeitet haben, Sie erinnern sich, lieber Herr Kollege Blome, als der Wahnsinnige.
Ich weiß nichts mehr.
Genau, Alesia, es gibt kein Alesia. Als der Wahnsinnige bezeichnet und so. Herr Wieselski begleitet uns doch schon einige Zeit lang und testet das eben durch, was hier möglich ist an Freiraum für Gewerkschaften. Ich finde es gar nicht so schlecht, aber kurz mal, ich würde gerne einen neuen Gedanken einführen. Ich habe nämlich einen Zeitungsartikel gelesen im Freitag von einer Kollegin Elsa Köster, in dem sie einen Gedanken aufgemacht hat, den ich so bisher nicht hatte und den ich hier gerne ausführen würde, nämlich, dass Herr Wieselski in Wahrheit ein Vorkämpfer für die feministische Sache ist.
Was?
Ja, sehen Sie. Und das dachte ich mir, dass Ihnen das Spaß macht.
Nur damit jetzt alle weiblichen Zuhörerinnen und Männer, die sich dann auch für Feminismus interessieren, bitte aufgepasst, jetzt kommt's.
Ja, ich verstehe gar nicht, warum Sie das so lustig finden. Es geht um Zeit. Es geht darum, dass wir ärgern uns alle über diesen Streik, weil wir den Streik als Kundinnen der Bahn sehen und sagen, wir können jetzt nicht irgendwo hinfahren und unsere Sachen nicht machen und so. Wenn wir den Streik aber begreifen als Mitglieder der Gesellschaft und sagen, hier geht es um gar nicht so sehr um die Frage, wer verdient mehr oder weniger, sondern hier geht es um die Frage, wie wird eigentlich Zeit verteilt in unserer Gesellschaft zwischen Leuten, die arbeiten und Leuten, die nicht arbeiten, innerhalb einer Familie. Da macht das Ganze plötzlich einen ganz anderen Sinn. Wenn man nämlich sagt, vollzeitbeschäftigte Leute haben nie genug Zeit, um sich um ihre Familie und ihre Kinder zu kümmern. Das heißt, innerhalb einer Familie müsste die Arbeitszeit anders verteilt werden, um wirklich zu einer Gleichberechtigung zu kommen. Solche gewerkschaftlichen Ziele und Kämpfe und Modelle, wie Herr Wieselski sie jetzt machen will, obwohl er ein CDU-Mitglied ist, muss man sagen, gehen in diese Richtung, Arbeitszeit anders zu verteilen in der Gesellschaft. Und das ist tatsächlich ein feministisches Projekt. Und da hört auch die Ironie und der Spaß und so komplett auf. Darüber haben Sie bloß noch nie nachgedacht.
Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, Augstein. Ich versuche das jetzt ernst zu nehmen. Ich versuche wirklich, das ernst zu nehmen. Das sehen Sie meiner Körpersprache an. Ich reiß mich zusammen. Hier geht es um Geld.
Der Hinweis zeigt schon, dass Sie es nicht ernst nehmen, weil sonst, wenn Sie es ernst nehmen würden, würden Sie ja nicht sagen, dass Sie es ernst nehmen. Das nur am Rande. Ich weiß auch gar nicht, was daran so lustig ist, verdammt nochmal.
Nein, es ist nicht lustig.
Offenbar ist es halt so, dass bei Ihnen zu Hause sich die Frau immer um die Kinder gekümmert hat und so, während Sie halt Vollzeit arbeiten waren. Das ist das traditionelle Familienmodell. Wenn Sie aber andere Familienmodelle, nichts dagegen übrigens, ja, finde ich völlig in Ordnung. Aber in modernen Familienmodellen funktioniert das natürlich so gar nicht, wenn einer 38 oder 40 Stunden arbeitet. Wann soll der sich denn eigentlich dann um seine Kinder kümmern? Können Sie mir das mal sagen?
Naja, in den verbleibenden Stunden der Woche, die sind ja auch noch ein paar. Aber darum geht es doch gar nicht. Das Interessante ist doch, dass Sie dieser Sache ein vertretbares Motiv unterschieben, um nicht über das Motiv reden zu müssen, was da wirklich dahinter liegt, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest. Und das ist Geld. Geld, Geld, Geld. Denn die Arbeitszeitverkürzung der Lokführer bei vollem Lohnausgleich ist schon eine ziemlich ordentliche Lohnerhöhung. Und es wird eine zweite hinzukommen. Denn aus dem Stand, wenn das jetzt durchgezogen wird, diese Arbeitszeitverkürzung, bräuchten sie entsprechend rund 10% mehr Lokführer. Die gibt es aber nicht. Die können sie auch nicht so rasend schnell ausbilden. Das ist echt ein schwieriger Beruf und ein ungeheuer verantwortungsvoller dazu. Das heißt, die Leute kriegen eine Arbeitszeitverkürzung und das, was fehlt, machen sie dann als Überstunden. Und die sind noch besser bezahlt als die normalen Stunden. Und darum geht es auch schnell.
Ja, das wäre eine Perversion des Ergebnisses und würde sozusagen das konterkarieren.
Kohle, Kohle, Kohle. Damit wurden früher die Loks geheizt und heute werden die Gewerkschaftschefs damit geschmiert.
Nein, ich sage Ihnen, dass der Kampf um mehr Zeit ist revolutionär. Ja, das ist in Wahrheit ein revolutionäres Projekt und deshalb unterstütze ich diesen Streik, obwohl ich genervt bin, wenn mein Zug nicht kommt.
Auf einen einzigen Gedanken in die Richtung lasse ich mich ein. Wenn zwei Frauen das verhandeln müssten, was der komische Bahnvorstand in seiner Verstocktheit und der wirklich mittlerweile nur noch in Maßen zurechnungsfähige Gewerkschaftschef verhandelt, wenn das zwei Frauen wären, würde die Bahn längst wieder fahren.
Oh nee, also das ist so eine Form von Heroisierung und Idealisierung von weiblicher Führungskraft und
Konfliktlösung. Frauen machen Frieden, Männer führen Kriege.
Verstehe, und Margaret Thatcher und Marine Le Pen, und die sind dann Ausnahmen, oder wusste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die These sollten Sie auch nochmal zur Wiedervorlage sich nehmen.
Naja, wir könnten jetzt, wenn Sie schon Frau Le Pen erwähnen, natürlich noch über die AfD und ihr Frauenbild sprechen. Oder diesen zigarrenschmauchenden, leicht teigigen, etwas aus dem Leim gegangenen Spitzenkandidaten der AfD namens Kra für die Europawahl, der immer sagt, richtige Männer sind rechts und richtige Frauen sind auch rechts. Und im Übrigen sagt er, wenn ihr richtig rechts seid, ihr Männer, dann kriegt ihr auch eine Frau. Das wäre auch ein interessantes Thema. Das würde jetzt nicht reichen für ein Parteiverbot und Klatsch, das ist auch schon das Thema. Nicht reichen für ein Parteiverbot, ein wirklich, wirklich mittelalterliches Frauenbild zu haben. Und das sage ich. Aber die Debatte kriegt immer mehr Fahrt, wenn man sieht, wie wahrscheinlich es ist, dass die AfD demnächst von diesem Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht in Münster, als bundesweit Verdachtsfall zu Recht eingestuft wird. Also jetzt habe ich eine echt komplizierte Kurve gezogen, ich gebe schon zu. Die Frage ist halt, hat sich diese Woche noch einmal mit Druck gestellt, sollte man die AfD verbieten oder nicht?
Ja, da sage ich auch mit ganz viel Druck, ich weiß es nicht so genau. Also ich finde, dass eins der schwierigsten Themen, die wir tatsächlich im Moment so in der Gegenwart am Wickel haben, weil es so wahnsinnig grundsätzlich ist, und ich gar nicht so genau weiß, nach welchen Maßstäben man es überhaupt beantworten soll. Wissen Sie, manchmal gibt es doch so Themen, die auch echt schwierig sind, Gaza, Ukraine, jetzt mal ohne Sarkasmus, wo man aber doch zumindest die Maßstäbe kennt, die man selber in seinem Kopf oder in seinem Herzen hat, zur Klärung von solchen komplizierten Fragen. Hier weiß ich gar nicht, wonach ich mich richten soll, denn ich bin der Meinung, die Demokratie ist schon toll und wir sollten sie schützen vor Leuten, die sie abschaffen oder unterminieren wollen, einerseits. Andererseits besteht aber Demokratie darin, um sie zu ringen und über sie zu streiten. Und sie besteht ehrlich gesagt auch in ihrer eigenen Veränderung. Und es ist sozusagen undemokratisch, sie in eine erstarrte Form gießen zu wollen. Und irgendwie an der AfD-Frage prallen diese beiden Grundüberzeugungen, die ich zum Beispiel habe, aufeinander. Und sind schwer miteinander in Einklang zu bringen.
Ich glaube, man kann die Position, die man da hat, schärfen, wenn man das Gedankenspiel einfach versucht, wirklich ins die Spitze zu treiben, auf die Spitze zu treiben, ins Extreme zu treiben. Wenn wir alle miteinander sicher wären, und ich bin es gar nicht mal, aber nehmen wir mal an, alle miteinander wären wir sicher, diese Partei wird dafür sorgen, dass die erste Wahl, die sie wirklich gewinnt, meinetwegen mit einer absoluten Mehrheit der Mandate im Deutschen Bundestag, auch die letzte freie ist, die wir haben werden. Wenn das sicher wäre, würden sie sie dann verbieten? Um sich jetzt mal den schwierigen Fragen noch zu nähern, aber das ist noch die einfachste von den schwierigen Fragen.
Ich glaube, das ist irgendwie schon wieder so eine Quatschfrage, denn wir haben ja einen besonderen wir haben einen institutionellen Rahmen. Selbst wenn sie die absolute Mehrheit im Bundestag hätte, könnte sie bestimmte Sachen gar nicht machen, weil es halt die 20 Ewigkeitsartikel im Grundgesetz gibt, die sind gar nicht veränderbar im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Das sollten Sie dann schon auch immer dazu sagen. Also von dieser Maximalposition aus nach unten ist natürlich das Möglichkeitsspektrum der AfD, Einfluss zu nehmen auf die institutionelle Realität dieses Staates, wahnsinnig differenziert, je nachdem, wo sie halt was macht. Es macht halt einen Unterschied, ob sie in Thüringen den Kultusminister stellen und dann sagen, in Thüringen gibt es keinen Sexualkundeunterricht mehr. Das könnte die AfD dann machen. Sie könnte sozusagen, weil das ist nämlich, das ist die Prärogative des Kultusministers, zu sagen, Sexualkundeunterricht in thüringischen Schulen wollen wir nicht mehr haben. Das wäre möglich und wäre ja ein massiver Eingriff sozusagen in unsere gesellschaftliche Verfasstheit, aber eben halt auch nur in Thüringen. Das dürfen Sie dann nicht vergessen. Und sozusagen von diesem Ding aus geht es dann halt bis nach ganz oben in irgendeinen maximalen Schadensrahmen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wissen Sie,
Das hieß aber übersetzt, die Ziele der AfD können uns egal sein, die sie entweder schriftlich niedergelegt hat in ihren Programmen oder aber halt in kleineren, größeren, wie auch immer Kreisen formuliert, solange wir nur glauben dürfen, naja, ganz so schlimm wird es dann schon nicht kommen. Ist das Ihre Haltung?
Nein, ich glaube, dass die Art und Weise, wie Sie dieses Gespräch führen, verhindert Erkenntnis, wenn ich das sagen darf. Wir sind nicht mehr im Zentralstaat der Weimarer Republik, als seinerzeit der Anführungszeichen Führer, Abführungszeichen die Macht übernommen hat, war es vergleichsweise leicht für die NSDAP, den Staat umzukrempeln. Das ist heute gar nicht mehr so. Wir haben ein föderales System, was relativ robust ist und sehr schwer ist, sozusagen komplett umzukrempeln und durch staatsstreichartige Handlungen. Und wenn man sich das klar macht, dass da eine hohe Resilienz ist, die im System ist, sollte man sozusagen mit Eingriffen in den demokratischen Prozess umso vorsichtiger sein.
Absolut. Sie unterstellen aber, dass diese Partei, auch wenn sie an der Macht wäre, nach den Regeln spielt. Und ja, wenn sie sich dann die noch verbleibenden Regeln hält, wäre, glaube ich, das System, die Demokratie, dieser Staat ziemlich resilient. Aber wer sagt Ihnen, dass diese Partei, die schon alle Commons gebrochen hat, die lügt, wenn sie den Mund aufmacht, sich dann an die Regeln hält, wenn sie an der Macht ist? Sie hält sich ja nicht einmal an die Regeln, wenn sie die Macht nicht hat.
Was meinen Sie mit an der Macht sein? Also was ist da Ihre Fantasie?
Zum Beispiel könnte man, steht im Parteiprogramm der AfD, alle politischen Beamten abräumen. Also alle höheren Beamten und sogenannten Staatssekretäre, politischen Beamten abräumen und neu ersetzen. Sie könnten, steht auch im Programm der AfD, hingehen und sagen, politisch berufene Richter wollen wir nicht.
Wo jetzt? Ich verstehe nicht. Was meinst du? Ja, aber welche Macht, Mann, nehmen Sie mal meine Frage in Ihren Kopf rein. Welche Art von Macht meinen Sie jetzt? Dass Sie den Bundeskanzler stellt?
Ja, zum Beispiel.
Was? Ja, aber das ist doch jetzt irgendwie Kokolores, Herr Blume. Pass auf. Okay. Stellen Sie sich vor, die AfD stellt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Dann haben Sie es doch aber offensichtlich ja nicht nur mit der AfD zu tun, sondern mit vielen, vielen Millionen Menschen, die die AfD gewählt haben. Und spätestens dann müssen Sie sich fragen, naja, was machen Sie denn, wenn große Teile der Bevölkerung offensichtlich die Vorstellung von liberaler Demokratie, die Sie haben, gar nicht mehr teilen? Was ist denn dann eigentlich? Hat die Demokratie, hat das demokratische Wahlvolk nicht auch das Recht, die Politik umgesetzt zu sehen, die es haben will? Ich erweitere den Gedanken jetzt einfach mal mit einer Analogie. Wir reden doch hier dauernd darüber, die Zeitungen sind voll davon, wenn sie sich damit beschäftigen, mit Fragen, wie härtet man Institutionen gegen den Zugriff durch eine verfassungsfeindliche Partei? Fragezeichen. Und dann werden Konstruktionen überlegt, wie man sozusagen das dafür sorgt, dass das Verfassungsgericht nicht ausgehebelt wird, bla bla bla. Stellen Sie sich mal vor, im Jahr 1969, im Jahr 1975 hätte eine konservative oder vielleicht sogar reaktionäre Bundesregierung oder eine gesellschaftspolitische Mehrheit, die es damals sicherlich gab für viele solcher Fragen, gesagt, wir wollen nicht, wir sehen am Horizont, dass Feminismus, vielleicht gar Ökologie, vielleicht homosexuellen Bewegungen dabei sind, unsere Gesellschaft zu verändern. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir sorgen jetzt dafür, dass die Institutionen so gehärtet werden, dass die Homosexuellen, die Frauen und die Grünen keinen Einfluss bekommen können in diesem Land. Hätten Sie das okay gefunden damals?
Ich glaube, die Analogie stimmt nicht. Ich nehme das ernst, was Sie sagen, aber ich glaube, die Analogie stimmt nicht und darum stimmt die Schlussfolgerung nicht. Beziehungsweise das, was Sie mir jetzt nahelegen zu sagen. Denn die Frage ist doch, haben wir es mit systemstabilisierenden, systemkonformen Parteien zu tun, die nur im Rahmen, meinetwegen von Demokratie und Grundgesetz, eine andere, vielleicht auch wirklich total andere Politik machen wollen? Auch Gesellschaftspolitik ist ja lange genug geschehen. Oder haben wir es mit einer Partei zu tun, die sagt, sobald wir können, räumen wir dieses System ab, weil es das versiffte Altparteiensystem ist, das nicht dem entspricht, wie wir völkisch glauben, eine Nation geführt werden muss. Also sie haben über eine System letztlich stabilisierende Partei geredet wie die Grünen und das sind sie geworden am Ende bei allen Veränderungen und wir reden bei der AfD über eine systemdestabilisierende Partei. Und nochmal zurück zu Ihrem Punkt mit der Mehrheit. Denn das ist doch der wirklich spannende Punkt. Wenn sich eine Mehrheit finde, in einer demokratischen Wahl die Demokratie abzuschaffen, müsste man das akzeptieren? Ich finde nein.
Nein, aber...
Nein, ja, nee, stellen Sie sich doch mal dem.
Ja, tue ich doch, aber wir haben ja, ich habe es doch eben schon gemacht. Es ist so lustig, dass bei diesen Debatten immer vergessen wird, dass Frauen keine eigenen Konten haben durften und Homosexualität strafbar war mit dem Grundgesetz, was wir heute haben. Die Leute sind alle so geschichtsvergessen. Dieses Grundgesetz, was alle so toll finden, erlaubt eine Menge Zeug, was wir heute für vollkommen indiskutabel halten, weil das damals so interpretiert wurde. Damals hat man das Grundgesetz so interpretiert. Wenn Sie sagen, der Rassismus der AfD sei systemsprengend, dann würde ich sagen, der Rassismus der AfD ist so wie so ein typischer reaktionärer CDU-Wähler Anfang der 70er war. Das ging alles auf dem Boden des Grundgesetzes, lieber Kollege Blome. Und es kann natürlich sein, dass eine gesellschaftliche Großstimmung dahin zurückgeht, ohne dass das System aus den Angeln gehoben wird, einfach sozusagen, weil sich rechtes Gedankengut und rechte Werte in einer Art und Weise durchsetzen, wie Ihnen und mir das vielleicht eklig ist. Aber das müssen wir ja für möglich halten.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Ressentiment gegen Ausländer und das hat es bestimmt früher mehr gegeben als heute. In den Milieus, die Sie angesprochen haben, meinetwegen auch konservativen Milieus. Aber Rassismus ist noch was anderes. Menschen in zwei Klassen zu ordnen entlang ihrer Blutslinie. Das, glaube ich, ist mit dem Grundgesetz nicht zu machen. Und zwar schon mit dem allerersten Paragraphen bzw. Artikel desselben nicht.
Ja, aber...
So, das ist systemsprengend. Das ist, schöner Begriff, systemsprengend. Und die Frage ist, wenn die Mehrheit beschließt, das System zu sprengen, müssen wir dann alle mitmachen und sagen, okay, dann ist es halt so? Das ist die eigentliche Frage.
Nein, das ist eben nicht die Frage. Die Frage ist, was geben unsere Institutionen und was geben die Interpretation unserer Gesetze, insbesondere des Grundgesetzes, her an Breite für ein neues gesellschaftspolitisches Klima, für eine neue Antwort auf ganz, ganz viele Fragen, die in den letzten 30, 40 Jahren so beantwortet wurden, die vielleicht künftig in einer anderen gesellschaftlichen Großstimmung anders beantwortet werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Spektrum sehr, sehr weit ist. Ich glaube, es ist viel, viel weiter, als Sie sich jetzt im Moment vorstellen können. Und worauf ich hinaus will, ist ja doch nicht jetzt, und jetzt mache ich sozusagen den großen Bogen und den großen Punkt drunter, nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen, Ich finde, wir müssen diese gesellschaftspolitische Debatte führen. Und das eigentliche Problem ist doch, dass ganz viele Leute in diesem Land es eben gar nicht mehr für einen Tabubruch halten, eine solche Schweinepartei zu wählen. Das ist doch das Thema. Und darüber müssen wir doch reden. Die Debatte über das Verbot der Partei führt am eigentlichen Problem vorbei. Und abgesehen davon würde sie auch das Problem nicht lösen. Denn wie gesagt, wenn sie dem Nazi sein Hakenkreuz wegnehmen, hört er dadurch ja nicht auf, Nazi zu sein.
Also was immer man von einem Verbot hält, ich halte es für technisch und zeitlich überhaupt nicht machbar. Insofern bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber Sie fragen nach dem Tabubruch. Warum wählen die Leute AfD? Naja gut, wenn wir den Leuten wie Sie, Entschuldigung, sagen, das ist keine systemsprengende Partei, das ist zwar eklig, aber naja gut, wenn ihr das wählt, dann wählt ihr das halt, finde ich das verharmlosend, ehrlich gesagt. Und vielleicht haben wir die Debatte über das, was die AfD täte, wenn sie nur könnte, viel zu wenig geführt, weil wir sie viel zu lange, auch wir beide, sie nicht ernst genug genommen haben.
Ja, aber ich habe heute zum Beispiel was gelernt über die AfD, was ich vorher nicht wusste, als ich mir eben dieses Trikot angeguckt habe von der Bundesfußballmannschaft, was eben gleichzeitig auch die bisexuellen Flagge ist. Und die AfD-Farben sind genau diese. Das ist eben dieses Magenta, was ins Blaue übergeht. Vielleicht ist auch da eine Botschaft der AfD, die viele Wählerinnen und Wähler, insbesondere in Sachsen, noch gar nicht richtig verstanden haben. Vielen Dank, Blume.
Danke für diesen Hinweis. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.